Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich wieder begrüßen darf. Pater Karl, in den letzten Wochen war es mit Papst Leo so, am Montag gegen Abend ist er ja immer nach Castel Gandolfo gereist, hat dort den sogenannten audienzfreien Dienstag verbracht, um am späteren Abend dann wieder zurückzukehren in den Vatikan. Gestern war es ja so, er hat dann erstmal eine Gruppe von Maltesern begrüßt in der Audienzhalle mit Kranken, Behinderten, Betreuern. Dann kam diese Generalaudienz auf dem Petersplatz. Dann ist er wieder rausgefahren nach Castel Gandolfo, hat dort an einer Veranstaltung teilgenommen zu 10 Jahren Laudato Si, diese Enzyklika von Papst Franziskus. Aber es ist wohl anzunehmen, dass Papst Leo in Castel Gandolfo draußen den Dienstag nicht nur als freien Tag verbringt. Es ist ja bekannt geworden, er arbeitet an einer neuen Enzyklika. Die soll jetzt kommen zum Thema künstliche Intelligenz, mit dem Thema Magnifica Humanitas, die großartige Menschheit. Und es soll ein Schreiben kommen über die Armen.
Also was du alles weißt, lieber Thomas, danke für diese Informationen. Was ich mitbekomme, ist, dass Papst Leo sehr viel unterwegs ist, unglaublich viel macht. Wir müssen ja zurückdenken, Papst Franziskus ist gestorben am Ostermontag im heiligen Jahr 2025 und die Wahl von Papst Leo hat auch dieses heilige Jahr 2025 so richtig gepusht. Es sind Massen bei den Generalaudienzen, neuer Papst, heiliges Jahr. Also da kommt sehr viel zusammen. Und wie du da auch geschildert hast, ich wundere mich, dass man das schaffen kann. Er war vor kurzem 70 Jahre alt, ja, und er ist hier und da und dort und das und so weiter und so fort. Also man kommt gar nicht mit, was da über Vatican News und so weiter dauernd gebracht wird. Ja, ich bin neugierig, wenn eine neue Enzyklika kommt. Ich bin überrascht, wenn ich höre, wenn du recht hast, da, dass das über künstliche Intelligenz ist. Das Thema ist schon lange da. Das wurde auch unter Papst Franziskus von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgegriffen im Vatikan, weil es eines der brennendsten Themen ist. Ich hatte vor kurzem die Freude, dass ich bei einem Vortrag dabei sein durfte von dem Schweizer Dr. David Bossart, der einen großen Think Tank in der Schweiz führt über künstliche Intelligenz. Und wenn man so diesen globalen Blick jetzt eben hat auf das, was sich da tut, zum Beispiel eben das Thema auch, dass China sehr wertefrei und sehr ethikfrei eben jetzt mit künstlicher Intelligenz und Humanoptimierung arbeitet. Also das sind schon Themen, die brennend sind, weil es hier darum geht, wie wir jetzt mit der Menschheit weitergehen. Und künstliche Intelligenz, auch bei uns ist inzwischen, wir sind ja eine Hilfsorganisation bei den päpstlichen Missionswerken, also bei uns ist in einigem sehr hilfreich jetzt eben auch, damit wir genaue Datenanalysen machen. Das ist einfach wichtig, damit wir die Menschen erreichen und nicht an ihnen vorbei jetzt eben Themen kommunizieren. Also da gibt es einiges, das ich als sehr positiv empfinde, aber künstliche Intelligenz ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Wir betreten hier Neuland, weil tatsächlich, also ich habe dieses ChatGPT auch auf meinem Handy, wenn ich im Auto fahre, ja, dann frage ich immer, was weißt du über die heiligen Schutzengel oder was weißt du über, und da kommt dann ganz viel auch zurück, ja, oder ich frage ihn über Plato, Sokrates oder wie tief der Neusiedlersee ist. Und ich bekomme da Antworten, ich lerne dazu. Also es ist eine Sache, die einerseits sehr hilfreich ist, aber tatsächlich auch Herausforderung ist. Aber vor allem, wenn du Papst Leo da thematisiert, ich wünsche ihm, dass er das durchhält. Und ich wünsche ihm eigentlich ein bisschen auch, dass er sich ein bisschen schont, weil wann ich da mitbekomme, was er alles macht, also das ist wirklich viel.
Pater Karl, über dieses Thema künstliche Intelligenz, ja, neue Enzyklika, wollen wir separat reden. Gut. Ich möchte die Sendung in eine andere Richtung bringen. Und zwar hat sich jetzt auch eingebürgert, bevor er abreist von Castel Gandolfo dann am späteren Dienstagabend, beantwortet er immer ein paar Fragen von Journalisten. Und jetzt in der vergangenen Woche war es so, auf eine Frage nach zunehmenden russischen Angriffen, sagte er, am 23. September. Jemand will eine Eskalation in Europa. Es wird immer gefährlicher. Ich bestehe weiterhin auf der Notwendigkeit, die Waffen niederzulegen, um uns an den Verhandlungstisch zu begeben. Und er meinte auch, wenn Europa geeinter wäre, könnte Europa sehr viel bewegen. Eine Frage nach der Notwendigkeit der Wiederbewaffnung Europas beschied er, das sind politische Fragen, auch wegen des Drucks von außerhalb Europas. Es sei besser, dies nicht zu kommentieren, so des Kirchenoberhaupt. Oder jetzt, vorgestern, zu einer Erklärung des US-Verteidigungsministers Hegseth bei einem Treffen mit einbestellten Generälen in den USA. Man müsse sich auf einen Krieg vorbereiten und er, der Verteidigungsminister, sei offen für den Einsatz von Nuklearwaffen, sagte der Papst, der selbst US-Amerikaner ist. Diese Art der Rhetorik ist beunruhigend, denn sie zeigt, dass die Spannungen jedes Mal weiter zunehmen. Und zu der Entscheidung des US-Präsidenten Trump, das Verteidigungsministerium umzubenennen in Kriegsministerium, da meinte er, es sei eine Regierungsstrategie, Stärke zu zeigen, um Druck auszuüben. Wir hoffen, dass es Wirkung zeigt, aber ohne, dass es zum Krieg kommt. Man muss immer für den Frieden arbeiten, so der Pontifex, Pater Karl. Immer mehr ist jetzt doch überall die Rede von Krieg, von einem möglichen Krieg.
Also nach meiner privaten Interpretation, ich bin kein Politiker, ich bin ein kleiner Priester, meine Aufgabe ist es, über Mission Österreich eben jetzt also den Ärmsten zu helfen in den Ländern des globalen Südens. Wir haben dort also den Vormarsch von China, die sich faktisch ganze Kontinente zu einer Kolonie gemacht hat, Ausbeutung von Kobalt und Lithium und so weiter, das dort läuft. Ich habe die Situation eben jetzt auch des Islamismus vor Augen in den Ländern des Südens, der sich ungebremst ausbreitet, über den hier nichts berichtet wird, zum Beispiel Nigeria und so weiter. Und was ich über Europa, das eher so am Rande meines Denkens eben auch ist, habe ich so das Gefühl, dass wir eigentlich in einem zweiten kalten Krieg gelandet sind, freilich mit völlig veränderten Kräfteverhältnissen. Damals hatte man den Westblock und den Ostblock, jetzt die einander gegenübergestanden sind. Das war die Zeit, wo ich geboren worden bin, 1963. Das Ganze endete dann auch unter Mitwirkung des großen heiligen Papstes Johannes Paul II. Unblutig, dass zum Beispiel jetzt eben der staatstotalitäre Kommunismus im Osten dann eben endete. Aber derzeit ist es eine Situation, wo neue Machtblöcke einfach da sind und wir schauen sehr stark auf Russland, weil Russland eben auch ein Teil Europas noch ist und weil Putin hier ungebremst aggressiv ist und sich, also nach meiner Einschätzung, wie gesagt, also ich bin nur ein kleiner Mönch, aber da auch wie ein, also den Trump ja irgendwie an der Nase herumführt und alle an der Nase herumführt und provoziert, es ist nicht einordnenbar, das Ganze. Meine Hauptsorge ist, wenn diese totalitären Blöcke, also Russland, China, Indien auch, wir haben in Indien mit dem Modi zwar einen, der wirtschaftlichen Fortschritt schafft, aber mit seinem Hindu-Nationalismus ist mittlerweile eben jetzt Indien am 10. Platz der Verfolgung von Christen gelandet. Man muss sich das mal vorstellen, am 10. Platz Indien. Wir haben dort Probleme gehabt, die wollten die Mutter Teresa Schwestern jetzt eben aushungern praktisch und dann Spenden abschneiden und so. Und wir haben im Nordosten, also es gibt wirklich Weltprobleme, die mich sehr beunruhigen. Die BRICS-Staaten, wo neue Blöcke geschaffen werden, wo Brasilien dann auch dabei ist und verschiedene Länder, wo Totalitarismen herrschen, dann sowieso also dieses ungeordnete Afrika, wo du zwar formal jetzt eben Demokratien hast, aber sobald ein Präsident gewählt ist, hat er in einem halben Jahr so viel Korruption und so viel politischen Dreck gemacht, dass er alles tun muss, dass er lebenslang bleibt, ja, weil er sich nicht abwählen lassen kann, weil er sonst im Gefängnis landen würde oder Schlimmeres. Also es sind Dinge, die nicht einordnenbar sind. Und ich glaube, dass der Papst hier, ich muss mal sagen, also er sagt das, was die Kirche sagt. Ja. Ich würde nur ein bisschen auch ihm raten, nicht zu viel politisch zu kommentieren. Es gibt die vatikanische Diplomatie. Wir haben immer das Problem gehabt, wenn Päpste spontane Äußerungen machen. Das galt für alle Päpste, auch für Benedikt und dann für Franziskus. Zum Beispiel bei diesen Flügen. Dann sagt der Papst irgendetwas ein bisschen unausgegoren und du hast gerade jetzt eben eine große politische Aufregung. Jetzt ist es natürlich für alle spannend, was Papst Leo hier zu diesen Dingen jetzt eben sagt. Ich würde, wenn ich ihm raten könnte, eher sagen, also bitte keine politischen Antworten, das soll die vatikanische Diplomatie machen. Das tut er ja dann auch in gut überlegten Formulierungen bei seinen Ansprachen, wo er auf Krisen und Situationen jetzt eben hinweist. Also das ist so meine Einschätzung von dem, weil sonst sind wir bei diesem politischen Ping-Pong-Spiel, wo der Papst dann auch nur als eine Meinung unter vielen jetzt eben gilt. Und ich glaube, dass die Meinung des Heiligen Stuhles, also der Papst hat früher ja im Plural gesprochen, bis Paul VI., weil er eben jetzt die Haltung der Kirche, nicht die persönliche private Meinung, sondern die Haltung der Kirche wiedergegeben hat. Also da bin ich eher dafür, dass man politische Kommentare reduziert, Entschuldigung, es steht mir nicht zu, einen Papst zu kritisieren, aber vom Gefühl her, und dann eben jetzt zu schauen, wie antwortet man so, dass die Antwort wirklich die vatikanische Diplomatie und das Gesamte im Auge hat.
Natürlich dürfen wir auch sagen, dass Papst Leo XIV. Sich eindeutig in der Tradition von Leo XIII. Sieht und der natürlich auch als Friedenspapst in die Geschichte eingegangen ist, und zwar wegen seinen Bemühungen auch um den Frieden. Fakt ist, Pater Karl, wenn wir zurückkommen zum Thema Europa, spätestens bis zum 24. Februar 2022, also mit dem Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine, war es für die meisten Menschen praktisch undenkbar, dass es mitten in Europa wieder einen Krieg geben wird. Aber das hat sich jetzt ja wohl geändert. Viele haben da immer mehr Furcht.
Wir haben ein Bedrohungsszenario, diese ganze Geschichte mit den Drohnen, die da in Dänemark und in Polen plötzlich auftauchen. Wir haben ja auch neue Waffen und eine neue Form von Kriegsführung. Also ich habe hier mein Handy ausgeschaltet liegen, aber aufgrund dieses Handy kann ich jederzeit geortet werden. Also ich könnte punktgenau ausgeschaltet werden, auch wenn man mich umbringen möchte. Nicht, also es sind ja Situationen da, die wir früher so nicht jetzt eben hatten. Kriegsführung ist auch etwas, das über Technik läuft, das über die Zerstörung oder Beschädigung von Infrastruktur, über Hacker und so weiter, Kommunikationsstruktur wird zerstört, jetzt eben läuft. Und es gibt ja den österreichischen Romanautor, Helsberg heißt er, glaube ich, der Bücher geschrieben hat über Blackout, also wenn die Energieversorgung ausfallen würde, dann hätten wir innerhalb von 5 Tagen Bürgerkrieg, dann ist es vorbei mit der Lebensmittelsicherheit, du kannst nicht mehr tanken, du kannst nicht mehr einkaufen und so weiter, die Wasserversorgung bricht zusammen, also das sind ja alles Formen, wo man jetzt eben massiv jetzt eben Gesellschaften schädigen kann, also Formen von Kriegsführung, die so früher nicht möglich waren. Und das sind Dinge, die natürlich beunruhigen. Und wir haben in der Ukraine einen relativ konventionellen Krieg, aber auch jetzt eben mit einer Beschädigung der Infrastruktur, die ja, also wenn die Ukraine wieder aufgebaut werden muss, das wird ja aber Milliarden kosten. Und wie du richtig sagst, also der Krieg ist sehr nahe herangerückt an Europa. Meine Haltung ist, 2022 ist eben schon wieder 3 Jahre her, dass man das natürlich an die Seite schiebt. Wir haben hier bei Miss Österreich natürlich dauernd Besuche von ukrainischen Bischöfen. Wir versuchen im Auftrag des Heiligen Vaters über Spenden nicht eben jetzt Nothilfe zu leisten, sondern die Kirche dort aufzubauen. Weil die Kirche kümmert sich dort im großen Stil um Kriegsverwundete, um Versehrte, um Menschen, die jetzt eben Prothesen brauchen und so weiter, traumatisiert sind. Wir haben ja unter den Soldaten auch große ukrainischen Soldaten. Also es sind Themen, die natürlich heranreichen, aber ich spreche von mir und vielleicht geht es euch, die jetzt zuschaut, auch so, man muss sich fast ein bisschen abschotten von dem Ganzen, auch weil es so irrational geworden ist und weil es so komplex das Ganze ist. Wenn ich mir Nachrichtensendungen anschaue bei den Diskussionen, habe ich das Gefühl, also es gibt keine Linie, die durchgeht. Der eine sagt das, der andere sagt das andere. Früher hatte man klar, hier ist der Westen, der ist gut, da ist der Osten, der ist problematisch nicht. Also das war im ersten Kalten Krieg. Der zweite Kalte Krieg oder wie immer man das nennt eben jetzt, ist eine sehr, sehr komplexe Situation, in der wir hier global geraten sind.
Ich darf mal wirklich festhalten, auch aufgrund der Zuschriften, die wir schon länger hier so bekommen in der Stunde der Seelsorge, die ich eigentlich so nicht so thematisiert habe, aber ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Immer mehr Menschen fühlen sich auch bei uns nicht mehr sicher. Krieg in der Ukraine, der immer näher kommt, über Dänemark fliegen mutmaßlich russische Drohnen. Menschen artikulieren auch uns in der Stunde der Seelsorge gegenüber ihre neuerliche Angst, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten. Wir haben jetzt einen US-Verteidigungsminister, der sagt, er könne sich das Ganze vorstellen. Wir wollen in dieser Sendung Stunde der Seelsorge natürlich überhaupt keine Angst schüren, überhaupt nicht. Aber ich möchte es einfach mal aufgreifen, weil am Sonntag in der Neuen Zürcher Zeitung, am Sonntag, da gab es einen Beitrag zum Thema die Prepperin der Nation. Es ging um eine Schweizer Nationalrätin und es ist die oberste Schweizer Zivilschützerin, Isabelle Chapuis. Im Untertitel heißt es, sie hortet zu Hause Konserven, Wasserfilter und ein Notstromaggregat. Und sie sagt, die Schweiz sei nicht so sicher, wie es scheint. Dazu die Meldung, bald werde in alle Schweizer Haushalte ein Ratgeber verschickt mit dem Titel Verhalten in Krise und Krieg. Verhalten in Krise und Krieg.
Ja, das ist natürlich sehr interessant. Also mich persönlich, also diese Angst habe ich überhaupt nicht. Also ich fühle mich sehr sicher, zumindest in Österreich. Und ich glaube, die Schweizer hätten noch mehr Grund, sich sicher zu fühlen. Aber natürlich solche subjektiven Befindlichkeiten. Wir wissen nicht, wie das objektiv ist. Also man weiß es eben nicht. Nicht? Man wusste am 23. Februar 2022 wirklich nicht, obwohl es da Anzeichen gegeben hat, dass Putin eben diesen Schritt machen wird und einen Krieg gegen die Ukraine eröffnen wird. Also das sind alles Themen, die unvorstellbar sind. Und natürlich kann man sich davor sorgen. Ich würde aber auch warnen, dass man in so große Angst oder Panik jetzt eben ausbricht. David Friedrich Brecht ist eine sehr schillernde Persönlichkeit, aber von dem habe ich einmal ein sehr interessantes Statement gehört, dass er sagt, also Europa ist deshalb relativ sicher, weil es bei uns nichts zu holen gibt. Ja. Also was sollte man bei uns holen? Wir haben keine Bodenschätze und so weiter und so fort. Themen, die hier nicht sind, ist zum Beispiel die Situation in Afrika. Je reicher ein Land ist an Bodenschätzen, an Mineralien und so weiter, desto ärmer ist die Bevölkerung, weil es dort Ausbeutung gibt, weil dort eben jetzt vor allem China, aber andere Kolonialkräfte versuchen, alles eben jetzt diese Bodenschätze an sich zu bringen. Deshalb haben wir die Situation im Kongo, deshalb haben wir auch das Hochfahren des Islamismus, wo es auch oft um ökonomische Dinge geht und so weiter. Also es sind Themen, die sehr komplex sind, aber also ich persönlich die Vorstellung, dass ich da jetzt beginne, das war, wie wir Corona hatten, und dann sind alle gelaufen, haben Nudeln und dann war so ein Run auf Klopapier. Also damit konnte ich damals auch gar nichts anfangen, dass man da jetzt plötzlich Lebensmittel hortet. Ich habe mich immer sehr, sehr sicher gefühlt und das ist auch weiter so. Also diese Ängste, die teile ich nicht.
Pater Karl, wir kommen gleich auf eine seelsorgliche Antwort, wie wir da damit umgehen. Ich würde noch mal ganz kurz das thematisieren, um was es da geht. Also Prepper sind Leute, die sich vorbereiten auf mögliche Kriege, Krisen durch Biowaffen, Cyberangriffe mit langanhaltenden Stromausfällen, auf mögliche kommende Pandemien, das wird ja auch immer wieder genannt hier. Und diese Schweizer Politikerin, sie wurde geprägt durch ein Buch von William A. Forschen, das ist ein Amerikaner, mit dem Titel One Second After von 2009. Es war kurz auf der Bestsellerliste der New York Times. Es basiert auf einem offiziellen Bericht der amerikanischen Regierung von 2004. Die USA war Ziel eines Angriffs durch elektromagnetische Impulswellen, ausgelöst durch Atomraketen. Und dann heißt es eben, es geht gar nichts mehr. Alles steht still, kein Fernseher, kein Auto geht mehr, kein Kühlsystem, kein Insulinmessgerät, Feuerwehr kann immer fahren, Krankenwagen kann immer fahren, Panik bricht aus und so weiter. Du hast ja selber gerade darüber gesprochen. Ich möchte einfach mal das thematisieren, weil wir Zuschriften haben zu diesem Thema, Pater Karl. Die erste Antwort, die ich geben möchte, also mir geht's mit dir. Ich habe halt ein bisschen Wasser in der Wohnung und schaue halt, dass man die Medikamente, die man so braucht hat, da hat. Aber sonst hatte ich gar nichts, Pater Karl. Vielleicht sind wir keine guten Vorbilder. Ich möchte mal eine erste Antwort geben, weil du auch von Angst gesprochen hast, von Papst Franziskus her. Papst Franziskus hatte gesagt, er hat ja da 2 Jahre vor seinem Tod hat ein Interview gegeben, einem Psychologen zum Thema Angst. Da hat er gesagt, manchmal hat er auch eine kleine Angst. Aber die hilft ihm, weil er dann aufgrund dieser Angst genau überlegt, was macht er jetzt? Er bedenkt die Konsequenzen Und so ist Angst für ihn ein Mittel, gut auf eine Situation zu reagieren. Aber anders sei es mit einer übermäßigen Angst. Menschen, die Sklaven ihrer Angst sind, werden oft handlungsunfähig. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind ängstlich, auf sich selbst konzentriert und warten nur darauf, dass etwas Schlimmes passiert. So führt Angst dazu, gelähmt zu sein. Bei manchen Menschen, die hier sich reinsteigen in diese Situation, sehe ich das auch so. Alles konzentriert sich nur noch auf das, was alles Schlimmes passieren kann. Man redet nur noch da davon und es lähmt eigentlich, Positives zu tun.
Also Angst ist ja letztlich, also unsere ganze Psychologie ist letztlich natürlich etwas, das Gott geschaffen hat, auch wenn es erbsündlich verwundet ist und deshalb in eine falsche Richtung gehen kann. Aber Angst zu haben vor bestimmten Dingen, zum Beispiel ich habe Höhenangst, das ist ja auch was Sinnvolles, weil wenn du kannst runterfallen, du kannst sterben dabei, ja. Angst zu haben, eben jetzt in einen Straßenverkehr zu gehen mit fahrenden Autos, ist was Sinnvolles, weil du kannst tot sein, wenn du dort reingehst. Ja. Also Angst ist etwas Sinnvolles, aber eben das Maß bestimmt hier wieder jetzt eben die Wirklichkeit. Das heißt also, wenn ich übertriebene Angst habe, dann beschädigt es mich. Eine gesunde Angst, ja, das ist gut jetzt eben, weil es bewahrt mich davor, jetzt eben Falsches zu tun oder mich nicht richtig zu schützen. Und ich glaube, dass man hier eben aufpassen muss, eben so wie Papst Franziskus und du das verstärkt hast, dass man nicht in eine übertriebene Angst kommt. Aber tatsächlich sind viele Dinge, die einem ängstigen oder zumindest beunruhigen sollten, auch die Situation, die wir mittlerweile haben. Die Migration ist zum Beispiel auch ein Thema, das viele Menschen verängstigt einfach, weil wir eine neue Form von Kultur, die einfach nicht unserem das, was aus dem Christentum gewachsen ist, entspricht hier haben. Und es ist recht jetzt, also da nicht zu sagen, ist eh alles wurscht, wie sich die Menschen bewahren, die dort zu uns gekommen sind. Also es gibt hier sehr, sehr viele Themen, wo die Angst auch sinnvoll ist, weil sie Mechanismen auslöst, dann Dinge in die richtige Weise jetzt eben zu ändern. Also das ist wirklich gut. Aber eben diese übertriebene Angst, die Existenzangst und so weiter, die dann zu einer Form von Psychopathie wird, also das ist eben gefährlich. Und deshalb glaube ich, also haben wir die Aufgabe, auch wieder hier, weil du hast gesagt, es geht seelsorglich weiter. Also ich möchte euch einfach auch bitten, ich bin kein Politiker, ich tue mal bei politischen Kommentaren schwer. Ihr braucht es mal nicht schreiben, wenn ihr gegenteilige Meinung seid. Das ist für mich ganz okay, weil das Themen sind, wo ich mich auch nicht wirklich beschäftige damit und wo mir der Überblick auch einfach fehlt. Aber als gläubiger Christ lebe ich aus dem Glauben daran, dass Gott diese Welt, ja, die in der Erbsünde ist, ja, erlöst hat. Und dass diese Erlösung etwas ist, das sich auf mein Leben auswirkt, weil ich durch Gebet seine Kraft spüren kann, weil ich durch die Sakramente seine Gnade empfangen kann und weil mir die Hoffnung, die eine göttliche, übernatürliche Tugend ist, wir sind im Jahr der Hoffnung, das heilige Jahr 2025 steht unter dem Motto Pilger der Hoffnung, weil wir auf ein großes Ziel zupilgern, das nicht in dieser Welt ist. Wir werden hier auf Erden eben jetzt nie, ja, also einen vollkommen paradiesischen Zustand haben. Jesus sagt, das betrifft uns als Hilfswerke des Papstes, weil wir wirklich versuchen, den Ärmsten zu helfen. Aber Jesus sagt auch zu Judas, Arme werdet ihr immer unter euch haben. Ja? Also wir treten nicht an, um die Armut auszutilgen, wie das Ideologien gemacht haben, die dann letztlich die Welt zerstört haben, wie der Kommunismus. Nicht, sondern wir treten an, um so gut wie möglich die irdische Wirklichkeit zu bewältigen, aber immer mit der Perspektive der Ewigkeit. Und in dieser Situation möchte ich euch wirklich einladen, werft euer ganzes Vertrauen auf Gott, ängstigt euch nicht in falscher Weise, betet auch um den Frieden. Wir sind im Monat des Rosenkranzes und was ich mitbekommen habe, hat Papst Leo permanent jetzt in den Tagen vor dem Oktober und jetzt auch am Beginn des Oktober eingeladen, täglich den Rosenkranz zu beten um den Frieden. Und ich glaube, dass das jetzt eben die Waffen sind, die wir ergreifen sollen, um jetzt eben erstens innere Ängste zu bezwingen, dann aber auch jetzt eben die Welt wirklich zu verändern, weil das Gebet ist nicht bloß eine psychologische Autosuggestion zu meiner Selbstberuhigung, sondern es ist auch etwas, das Gott mit einbezieht eben jetzt, um die Welt ins Gute zu führen.
Gut, wenn es jemand hilft, dass er eine gewisse Bevorratung zu Hause hat und es seine Ängste nimmt, alles okay, überhaupt kein Problem. Aber Martin Luther wird ja dieses Wort zugesprochen, aber es stammt ja gar nicht von ihm. Wenn ich wüsste, morgen würde die Welt untergehen, dann würde ich nur ein Apfelbäumchen pflanzen. Für mich kommt da so die Haltung auch der Heiligen zum Ausdruck. Die haben sich eben nicht bekümmern lassen, sondern die haben gewusst, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Ihr vertraut auf, ich kann das zu Recht sagen, vertraut auf den lieben Gott und seine Fürsorge und lasst euch nicht lähmen, sondern geht das Gute an, das er jetzt tun kann, das wir jetzt tun können. Und wie du zu Recht gesagt hast, auch geistig darauf antworten, indem wir beten, vielleicht auch diese Fürbitten dann in der Heiligen Messe um Frieden in der Welt, dass es nicht einfach so eine Floskel ist, sondern dass es wirklich auch ernst gemeint ist und echt ein Anliegen ist, das uns in diesen Tagen auch bewegt. Ja. Und dazu noch eine Zuschrift, liebe Seelsorgeteam. Ich danke für die meinen Glauben stärkende Stunde der Seelsorge. Ich bete für Papst Leo XIV., dass es ihm gelingt, als Pontifex Frieden zu stiften. Wenn er sich in der Tradition von Leo XIII. Sieht, gerne auch, dass wir das im Gebet begleiten, Pater Kamm.
Ja, also ich glaube wirklich, dass wir Christen, also noch eine Bemerkung, Entschuldigung, die mir eingefallen ist. Ich bin vielleicht deshalb gelassen, weil ich nicht fernsehe, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin nicht ab und zu, ja, also ab und zu schaue ich mir so Talkshows an und so weiter, aber sonst eher nicht. Ich schaue mir zwar Hauptnachrichten ab und zu an, aber sonst bin ich eigentlich sehr weit weg von dieser Kultur, die sich entwickelt hat. Über dieses und jenes permanent zu reden, über Dinge, die man nicht lösen kann, ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht sollte ich mich mehr interessieren, ich weiß es nicht. Aber ich habe eben seit 2016 gemerkt, dass die Wirklichkeit, die uns über die Medien vermittelt wird, zum Beispiel über den globalen Süden, Afrika, Asien und so weiter, da gibt es ja blinde Flecken, nicht dem entspricht, was ich dort erlebt habe, um das mal so zu sagen. Da gibt es Diskrepanzen und deshalb ist mein Vertrauen jetzt eben auf die Themen, die bei uns hochgepusht werden, also einfach nicht da. Ich habe das Gefühl, hier werden Themen gepusht, die nicht wirklich die Zukunft betreffen. Ein Beispiel, China, ja, erobert gerade den Weltraum, ist Weltmacht Nummer 1, hat eben jetzt auch die größte Militär Macht bereits aufgebaut, auch wenn die Amerikaner in manchen Dingen noch einen Vorsprung haben. Ja, die wollen die totale Kontrolle, wenn das vom Weltraum aus geschieht, was sie jetzt schon terrestrisch machen, die totale Bürgerüberwachung. Mit der künstlichen Intelligenz kann man heute jeden von den 8 Milliarden Menschen überwachen. Das wäre technisch möglich. Also das sind Themen, die bei uns nicht da sind. Ja, die werden nicht als Bedrohungspotenzial empfunden. Sie sind aber vielleicht das größte Bedrohungspotenzial, das wir haben. Bei uns haben wir dauernd Elon Musk, wir haben dann Trump und so weiter und solche Themen. Also das ist eine Sache. Aber jetzt habe ich mich verredet. Also ich glaube, was wir als Christen machen müssen, ist jetzt einfach, dass wir mit einer Gelassenheit und Gott vertrauen und auch im Vertrauen auf die Waffe des Gebetes, dass wir einfach in die Zukunft gehen und für den Frieden in dieser Welt beten. Denn eines wissen wir durch Jesus Christus. Wir alle sind bereits erlöst. Er ist der Herr. Er ist der Sieger und deshalb sind wir alle in Gottes Hand. Und diese Welt wird einmal, diese Zusicherung haben wir auch, nicht zum Teufel gehen, sondern zu Gott.
Pater Karl, traumhaftes Schlusswort. Jetzt bitte ich dich um ein Gebet und den Segen.
Ja, wir wollen in dieser komplexen Situation wirklich einfach diese Vaterunser-Bitte, die wir jetzt sprechen werden, ganz bewusst sagen. Dein Reich komme. Ja. Wir Menschen schaffen es nicht. Wir bitten Gott, dass sein Reich komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch vielen Dank fürs Einschalten, für Interesse, dass Sie KTV schauen, auch für Geist Gott, dass Sie KTV unterstützen. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.